Einen wunderschönen guten Tag und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Als ich meinen Podcast dieses Mal gestartet habe, ist mir als allererstes ein DeLorean im Hintergrund meines Podcast-Gastes aufgefallen. Mein Podcast-Gast ist Dirk und für alle, die jetzt auch an Zurück in die Zukunft denken, das ist ein Film, der auch schon ein kleines bisschen in die Jahre gekommen ist, der weiß auch, was dieses Auto eigentlich in diesem Film macht. Es macht nämlich Zeitreisen. Und das passt natürlich unheimlich gut zu dem Thema, über das ich mich mit Dirk unterhalten möchte, nämlich über bitemporale Historisierung. Bitemporale Historisierung ist deswegen interessant, weil das in Detailhäusern dafür sorgt, dass wir quasi durch die Zeit reisen können und prüfen können, zu welchem Zeitpunkt war denn welches Datum gültig und war es zu dem Zeitpunkt auch fachlich korrekt. Für alle Hörerinnen und Hörer, die bereits mit dem Thema BCBS 239 konfrontiert waren, ist das sozusagen ein alter Hut, weil das unbedingt notwendig ist, diese Historisierungsform anzuwenden in Detailhäusern, wo eben ein entsprechender Nachweis existieren muss. Aber für alle anderen mag es trotzdem interessant sein, weil uns eben genau diese bitemporale Historisierung ermöglicht, Datenstände zu analysieren und zwar eben immer in Abhängigkeit davon, zu welchem Zeitpunkt wir darauf schauen. Und um nochmal einmal ganz kurz auf den Film zurückzukommen, Zurück in die Zukunft fand ich in meiner Jugend und noch heute einen total beeindruckenden Film, weil er tatsächlich einen kleinen Einblick darauf gibt, was Zeitreisen eigentlich in unserem Leben bedeuten und ob wir mit mehr Erfahrung eigentlich die gleichen Entscheidungen treffen oder eben auch nicht und welchen Beitrag liefern persönliche Eigenschaften oder eigentlich unsere Persönlichkeit selbst zu den Dingen, die wir im Leben tun und zu den Wegen, die wir gehen. Insofern, ehe es esoterisch wird, kann ich nur sagen, schaut mal den Film, der ist wirklich cool und hört euch vor allen Dingen meinen Podcast an zum Thema bitemporale Historisierung. Stay tuned.
Welcome to the Data Universe. Data, Information, Knowledge powered by TDWI. Wir sind die größte Data und Insights Community in Europa. Bei uns bleibst du informiert. Hersteller unabhängig mit fachlich tiefen Einblicken und stets am Puls der Zeit.
So, einen wunderschönen guten Tag euch allen. Ich habe heute mal wieder das Vergnügen, einen Podcast aufzunehmen. Und zwar auch wieder mal jemanden, den ich auf der Konferenz getroffen habe, der aber natürlich schon etliche Jahre um sich reden macht mit dem Thema, was ich glaube auch sehr, sehr wichtig finde bei analytischen Daten. Und zwar rede ich heute mit Dirk Lerner. Und Dirk Lerner wird mir ein bisschen was erzählen darüber, wie man eigentlich temporale Historisierung macht. Dirk, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf, Claudia. Freue mich.
Ich freue mich auch. Ich weiß ja, dass der Podcast ohne Bild ausgestrahlt wird. Deswegen verrate ich jetzt allen Hörerinnen und Hörern, dass ich natürlich gerne Dirk sehe und ihn anlächle. Aber neben Dirk steht noch der DeLorean mit der entsprechenden Zeitmaschine, äußerst passend zum Podcast. Und ich spoiler auch schon mal, ich bin so alt, dass ich das auch erkennen kann, dass es das ist. Das ist für mich also keine Frage. Und es ist auch, ich weiß gar nicht, ob das die Eins ist, der Film, wo er oben diese Stromleitung macht. Also
ja, genau. Das ist der erste Teil, Zurück in die Zukunft, Back to the Future. Vielleicht hat der Film mich auch irgendwie inspiriert, mich mit temporalen Daten zu beschäftigen, dann Jahre später. Ja.
Das ist also ein cooler Film, finde ich. Also jedenfalls in meiner Generation waren die Special Effects schon ziemlich cool. Und die Perspektive aufs Leben eigentlich auch. So, was ändert sich mit kleinen Dingen im Leben manchmal? Und das Auto sowieso. Als Technikbegeisterte bin ich besonders interessiert an Autos und fand das schon immer eine coole Hitsche. Aber genau, also insofern passt das wahnsinnig gut zu unserem Podcast. Dirk, wir wollen dich kurz kennenlernen. Dann sprechen wir wie immer über das Fachthema und damit würde ich jetzt mal einsteigen. Dirk, wer bist du? Wo und als was arbeitest du? Was sind so deine Haupttätigkeiten?
Ja, also du hast mich ja schon vorgestellt. Ich bin der Dirk. Ich habe vor 7 Jahren meine eigene Firma gegründet, bin deswegen vom Titel her Geschäftsführer einer Firma, die heißt Tedamo. Aber das ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil in der kleinen Firma, was man da tut. Die letzten Jahre war ich Autor des Buches Data Engine Thinking. Das muss ich jetzt kurz erwähnen. Das ist im Juni erschienen, also auch passend zur TTWI-Konferenz. Aber natürlich ist das Hauptgeschäft, was ich mache, Berater sein, ja, Unternehmen zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Und da bin ich hauptsächlich als Coach unterwegs. Das heißt, ich begleite Datenteams im Aufbau, Weiterentwicklung von ihren Datenlösungen, aber auch als Mentor für einzelne Datenspezialisten, ja, dass ich sie begleite, fördere in ihrer persönlichen Karriere oder Weiterbildung. Und darüber hinaus machen wir aber auch alles andere im Bereich von Daten. Also ob es jetzt um eine Lösungsarchitektur von Unternehmen geht, ob es um die Automatisierung der Beladung geht, ob es ins Performance-Tuning geht, ne, wenn ein Kunde anruft und sagt, bei uns läuft eine Abfrage nicht zu Ende, die braucht 12 Stunden, kannst du mal mit drauf gucken und uns helfen. Ja. Also im Prinzip die ganze Bandbreite decken wir ab. Alles, was je nach Sichtweise vor dem Berichtswesen kommt. Ja. Also wenn es bunt wird, sind wir wieder raus.
Okay. Salopp gesagt. Schön umschrieben. Okay, wann hat das zwischen dir und den Daten Klick gemacht?
Ja, das ist tatsächlich schon rund 30 Jahre her. Das war Mitte der 90er oder gegen Ende der 90er. Da war ich im Rahmen von meinem Studium bei Oracle für ein Jahr und habe dann dort Datenbanken kennengelernt. Davor hatte ich keine Ahnung, was Datenbanken sind, weil die Vorlesung zu Datenbanken nach dem Praktikum kam. Und da hat es dann Klick gemacht. Da habe ich gemerkt, es macht mir unglaublich Spaß, mit Daten zu arbeiten. Ich habe ein Gefühl für Daten. Ist dann ein bisschen anders gekommen, tatsächlich wie ursprünglich gedacht damals. Aber ich bin bei Daten dabei geblieben und es macht wahnsinnig viel Spaß immer noch.
Das ist doch cool und wichtig. Und 30 Jahre ist auch wirklich eine ganze Weile. Erzähl uns was über dich, was wir nicht im Lebenslauf nachlesen können.
Ja, das ist eine Frage, die ist spannend, ne? Weil beruflich kann man über mich so ziemlich alles finden. Also ich im Web, im Internet. Ne? Und die Kinder hatten vor kurzem eine Aufgabe in der Schule, dass sie mal über ihre Eltern recherchieren sollten im Internet. Und dann kam abends so die Aussage, Papa, wenn man deinen Namen eingibt ins Internet, kommen ja irre viele Seiten zurück. Da wird mir gar nicht fertig mit durchgucken. Und bei anderen Eltern kommt gar nichts. Das fand ich erstmal faszinierend. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das müssen andere entscheiden. Ja. Aber es geht tatsächlich zurück bis in die späten 90er, wo ich in den ersten Foren was geschrieben habe zum Thema Linux. Aber das war ja gar nicht eigentlich ein Punkt der Frage. Nur damit komme ich eigentlich zu dem, was eben nicht im Lebenslauf steht. Ich habe 4 wunderbare Töchter. Das Besondere daran ist, also nicht nur, dass es 4 sind, das ist ja auch selten genug schon, aber dass unser zweites Kind eineige Drillinge geworden sind und die Große das ganz toll aufgenommen hat und mit der Situation, der besonderen Situation, immer gut umgegangen ist und umgeht heute noch. Ne?
Hui, das ist meine Umplanung von 1 auf 3. Also von 1 zusätzlich auf 3 zusätzlich.
Genau, wir haben die Familie mal kurz verdoppelt. Das hat einige Änderungen mit sich gebracht. Ja. Und genau, um halt hier für Familie, Beruf fit zu bleiben, mache ich eigentlich viel Kraftsport. Und da bin ich auch nicht mehr im Mainstream. Also es ging über viele Stationen. Und am Ende bin ich beim sogenannten Hardstyle Kettlebell Sport gelandet. Das heißt, ich trainiere ausschließlich mit Kugelhanteln, mit Kettlebells. Das mache ich 3 bis 6 Mal die Woche. Und für viele schockierend, wahrscheinlich auch für euch Hörer, das mache ich kurz nach 5 Uhr morgens.
Ich wollte jetzt nicht reinhaken, ja, aber ich dachte, ja, das ist genau.
Im Urlaub. Normal. Ja, also wer Eltern ist, weiß, warum das so früh ein guter Platz ist, weil man da noch seine Ruhe hat. Und im Urlaub haben wir auch was Besonderes als Familie, weil wir alle 6 machen Kitesurfen. Und das ist unser gemeinsamer Familiensport, weil wir dann alle auch gemeinsam aufs Wasser gehen können und da Spaß haben.
Super cool. Vielen Dank für den Einblick und sehr interessant. Und ja, jetzt wissen wir schon, was du so ein bisschen in dem Bereich machst. Deswegen würde ich dir jetzt noch mal ein paar Halbsätze zuwerfen, in denen du, erstens rate ich schon die Antwort, was Montagmorgens ist, 5 Uhr. Aber mal gucken, was du sagst. Also, los geht's. Montagmorgens.
Genau, du hast recht. 5.30 Uhr Kettlebells bewegen, genau. Das ist immer montags.
Super cool. guter Wochenstart. Ich habe noch nie
einen Fallschirmsprung gemacht.
Ich kann besonders gut
Brot und Pizza backen.
Auch cool, bevor ich ins Bett gehe.
Da mache ich meistens noch Duolingo.
BI bedeutet für mich
eine ständige Herausforderung, würde ich sagen, ja.
Okay, also dein Tag startet mit Training und endet mit Training, körperlich und geistig, sehr cool. Danke für den Einblick. Dann lass uns mal zu deinem eigentlichen Thema kommen, also das jedenfalls, was du auf der TDVI und wie ich jetzt gerade gelernt habe, auch in deinem Buch ganz intensiv mit behandelst, und zwar das Thema Historisierung. Grundsätzlich mal vielleicht so ein bisschen von der Seite gesprochen. Klar, analytische Systeme zeigen oft Datenstände, die in operativen Systemen nicht mehr vorliegen. Das ist ja einer der großen Mehrwerte davon, wenn man tatsächlich zusätzliche Datenhaltung aufbaut und eben die genau für eine Analyse aufbereitet. Und von daher ist ja so ein Data Warehouse immer irgendwie schon mal eine Historisierung, ne? Weil da eben vielleicht der Auftragsstand von vor 3 Jahren drin ist, den ich jetzt vielleicht nicht mehr direkt in meinem Live-System habe und Ähnliches. Also von daher ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade für den Bereich BI, aber sicherlich auch immer was, wo man so ein bisschen einen Knoten im Kopf kriegt, gerade beim Entwickeln. Weil man eben sich wirklich tatsächlich sehr genau überlegen muss, wie es funktioniert. Und ich erinnere mich, das auf jeden Fall auch schon gemacht zu haben, selbst gemacht zu haben. Und damals war der Anwendungsfall bei einer Bank. Aber vielleicht steigt man erstmal ganz grundlegend ein. Temporale Historisierung mal ohne BI. Wie sieht's aus, Dirk? Wie würdest du es erklären? Und zwar vielleicht deinen Kindern, die es gegoogelt haben und gesagt haben, du Papa, ich habe da was über Historisierung gelesen. Ja. Leg mal los.
Ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du hast ja erwähnt, auch im Warehousing ist der Grund dafür, Daten vorzuhalten, die nicht mehr in den analytischen, operativen Systemen vorhanden sind. Das ist ja dann eher die Log-Funktion, ja, dass ich sage, okay, ich möchte einfach mal Daten speichern, länger, wie es ein operatives System vorhält. Das hat direkt mal nichts mit der Historisierung zu tun, wie wir jetzt die temporale Historisierung hier verstehen. Ja. Das ist oft im Deutschen so ein bisschen das Problem der Begrifflichkeiten. Was ist eigentlich Historisierung? Deswegen sprechen wir auch wenn wir von Historisierung im Sinne von sich verändernden Daten sprechen, auch von einer Versionierung. Ja. Im Gegensatz zum Log, wo wir halt sagen, okay, der Kunde, der ist erschienen und der ist vor 12 Jahren erschienen, der hat das operative System so jetzt nicht mehr vielleicht, dann haben wir den dokumentiert in unserem dispositiven System, im analytischen System. Die Historisierung oder Versionierung von den Daten kommt dann hinzu, wenn ich jetzt als Kunde umziehe. Ja, ich habe eine neue Adresse. Das heißt, es findet eine Veränderung an Daten statt, die mich als Kunde beschreiben. Und das ist das, wo wir dann eigentlich von der Historisierung oder Versionierung benutzen. Ich benutze jetzt mal zukünftig das Wort Versionierung hier im Podcast vielleicht, um die Unterscheidung hier ein bisschen genauer zu haben. Mhm. Jetzt hast du gesagt, erstmal temporale Historisierung, also unitemporale Historisierung. Da muss man immer auch aufpassen, von welchem System reden wir denn jetzt gerade. Ja. Wenn wir jetzt im analytischen System reden, reden wir mit normaler unitemporalen Historisierung in der Regel von einer Art technischen Historisierung. Das heißt, wann sind die Daten bei uns im System angekommen? Unser System entdeckt die Kontextdaten, also die Adresse von Dirk hat sich verändert, muss ich eine neue Version zu Dirk anlegen. Ja, das heißt, dann hat es 2 Datensätze, die Dirk beschreiben. Und jetzt wäre es natürlich gut zu wissen, welche von den beiden ist gültig. Deswegen bekommt jeder von dieser Version eine Zeitperiode mit. Ja, wir reden dann von einer Zeitperiode, von wann bis wann ist denn so ein Datensatz gültig. Das ist jetzt erstmal die Theorie dahinter. Ja, noch nicht unbedingt, wie man es dann umsetzt. Und somit kann ich in meinem System nachverfolgen, wie oft ist der Dirk umgezogen, an welcher aktuellen Adresse wohnt er, wo hat er mal früher gewohnt. Und das kann natürlich bei jeglichem Use Case interessant sein, zu wissen, wie viel hat Dirk an der Adresse bestellt, wenn wir jetzt mal im Retail-Kontext sind, wie viel hat er an seiner 2. Adresse bestellt, wie viel hat er an seiner 3. Adresse bestellt. Und damit kann man schon relativ tolle analytische Auswertungen machen, zum Beispiel wie mein Wohlstand gewachsen ist über die Zeit, mhm. an mein Bestellverhalten zum Beispiel. Ja. Brauche ich noch gar nicht andere groß interessante Daten dafür haben. Das war quasi die ersten Erkenntnisse, die man so in der Historie von Daten hatte, dass wir jetzt also die Veränderungen tracken müssen. Weil man muss auch dazu sagen, das gibt es noch nicht schon immer, sondern zu Beginn, wo wir mit Daten gearbeitet haben, gab es eigentlich immer nur der aktuelle Stand. Daten wurden überschrieben, so wie das heute noch in manchen operativen Systemen nach wie vor der Fall ist. Und wir wussten nicht, was davor war. So kam also erstmal die technische Historisierung mit ins Spiel. Mit der bitemporalen Historisierung kam dann eigentlich die Frage auf von den Nutzern der Daten. So, wir wissen zwar jetzt, wann wir die Änderung bei uns dokumentiert haben, aber wann war denn das in der Realität? Also wann ist das Ereignis in der Realität eingetreten, passiert oder vielleicht wann wird es denn passieren? Ja. Und das ist auch schon mal einer der grundlegenden Unterschiede zwischen einer technischen Historisierung und einer fachlichen Historisierung, weil die technische Historisierung geht immer nur rückwirkend. Also ich kann nichts in die Zukunft eintragen. Als Standardfall. Es gibt immer Edge Cases, wo das anders ist, aber den lassen wir hier weg. Sonst wird der Podcast bis heute Abend gehen. Genau, und in der fachlichen Historisierung dagegen kann ich eben dokumentieren, was ist passiert gewesen, was ist aktuell der gültige Stand über den Kontext, also wo wohnt Dirk gerade und vielleicht wo wird er wohnen in 3 Monaten. Ja, das ist so, was eben in der Realität passiert.
Also, wenn ich das jetzt mal übersetze, dann heißt das, der Dirk ist umgezogen, aber ich erfahre das erst am, was haben wir denn heute? Im September, aber er ist schon im Juni umgezogen. Das heißt, tatsächlich, die Realität hat sich im Juni geändert, aber ich kann es eben technisch dokumentieren, leider erst im September. Und das sind erstmal die 2 unterschiedlichen Anknüpfungspunkte, sehe ich das richtig?
Genau, das, was du jetzt ansprichst, ist eigentlich der Fall, wo wir als, ich sag mal, nicht datengetriebene oder nicht historisierungsaffine Menschen mit einer bitemporalen Historisierung im realen Leben Kontakt haben. Und zwar, wenn wir selber umziehen, das passiert dann am 11. September, aber an so einem Umzugstag habe ich natürlich überhaupt keinen Nerv dazu, aufs Einwohnermeldeamt zu gehen und zu sagen, hey Leute, ich bin umgezogen, ne? Bitte meldet mich um. Deswegen mache ich das vielleicht in 4 Wochen, am 10. November zum Beispiel, gehe ich aufs Einwohnermeldeamt und sage, ich bin umgezogen. Ja. Mhm. Aber das ist schon am 11. September passiert. Das heißt, das Einwohnermeldeamt schreibt sozusagen in seine Daten, ich habe am 10. November erfahren, dass Dirk umgezogen ist. Und das ist in der Realität aber schon am 11. September passiert. Das ist was uns wirklich im Alltag so begegnet. Ja. Mhm. Ein anderes Beispiel, was uns im Alltag begegnet, ist demnächst wieder, ne, am Black Friday, wo es dann heißt, okay, in 10 Tagen bekommt ihr etwas um 20 Euro günstiger. Das ist sozusagen der Preis heute, ist 100 Euro und ich weiß aber heute schon, ich als Kunde, dass in 2 Wochen wahrscheinlich 20 Euro weniger kosten wird. Ja. Das ist sozusagen der umgekehrte Fall der bitemporalen Kontext, den wir erleben als, ich sage jetzt mal, normaler Anwender, normaler Mensch, dass etwas in die Zukunft geplant ist, dass sich etwas verändert. Ja. Das sind 2, wie gerade gesagt, schon sehr praxisnahe, erlebbare Beispiele einer bitemporalen Historisierung, die wir so nicht wahrnehmen im Alltag.
Die wir vielleicht zumindest so nicht nennen, oder?
Ja, absolut, ja, genau, absolut.
Ich glaube, das ist das Wichtige. Okay, dann kommen wir mal zurück aus unserer Black Friday-Idee, also zurück aus der Zukunft. Dann ist das natürlich eine ganz wichtige Frage, also nachdem wir vielleicht verstehen, wie es im Alltag funktioniert, wie siehst du das mit typischen Anwendungsfällen in Firmen? Ich meine, alleine diese Geschichte mit den Kundendaten, das ist natürlich ein Beispiel, natürlich auch Mitarbeiterveränderungen vielleicht. Was sind sonst noch wichtige Dinge, die man historisieren sollte, vielleicht aus fachlicher Sicht oder vielleicht auch muss, weil man eben vielleicht einen rechtlichen Rahmen dafür hat?
Ja, also du hast jetzt gerade erwähnt, dein Schlusssatz, dein Schlusswort. Also die Regularien, die erzwingen das dann. Punkt. Ja, ich muss auskunftsfähig sein, wann ich welche Daten erhalten habe und wann es in der Realität gültig war oder wie sie sich auch verändert haben. Und in Gesprächen ist das auch immer so der Knackpunkt. Brauche ich denn diese Komplexität wirklich in meinem System? Also mit dieser Komplexität meine ich die bitemporale Historisierung. Und von meinem Verständnis her, ja. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil ich in meinem analytischen System, in meiner Datenlösung, keine Kontrolle darüber habe, wann Daten entstehen und wann sie mir geliefert werden. Und da ist einer der großen Use Cases, nennen wir es mal so, für bitemporale Historisierung, sind die sogenannten Late Arriving Datas. Also das heißt, wir in den analytischen Systemen, im Data Warehousing, gehen vom Idealfall aus, dass alle Daten in der richtigen Reihenfolge auch bei uns ankommen. Das heißt, ein Beispiel mit dem Kasse, ne, an der Supermarktkasse. Ich bezahle, dann sollten die Daten auch, sag ich mal, mehr oder weniger direkt im Warehouse landen. Der Kunde nach mir bezahlt auch, sollten auch mehr oder weniger direkt im Warehouse landen. So habe ich eine zeitlich korrekte Abfolge, was in der Realität passiert ist. Mit der Weiterentwicklung von Technologien und aber auch Anfälligkeiten von Technologien, sei es das operative System selbst, die Schicht dazwischen oder auch das Warehouse, kann es eben passieren, dass Daten nicht in der erwarteten Reihenfolge bei uns ankommen. Ja. Klassisches Beispiel dafür sind diese sind Bussysteme in einem Unternehmen. Ja, die Message, die feiert irgendwo noch eine Weile eine Party mit anderen Messages und kommt dann halt 3 Stunden später wie andere Daten an. Und wenn ich jetzt keine bitemporale Historisierung habe, sondern eine unitemporale Historisierung, kann das zu Fehlinterpretationen in meinen Daten führen, weil ich dann fälschlicherweise annehme, die zuletzt gelieferten Daten sind die aktuellen Daten, obwohl sie zeitlich eigentlich weiter vorne eingereiht werden sollen. Also, um es ganz konkret zu machen, ein Beispiel. Ja, ich registriere mich hier beim TDWI auf der Webseite, gebe meine E-Mail-Adresse ein, schicke alles weg und stelle dann fest, hoppla, meine E-Mail-Adresse war falsch. 10 Minuten später korrigiere ich das, schicke es wieder weg, alles läuft soweit gut. Jetzt im System, und nicht, dass es beim TDWI jetzt so ist, aber als Beispiel, meine Korrektur kommt zuerst im Warehouse vom TDWI an. So. Kurz danach kommt meine erste Eingabe an, also kommt später an, zu spät an. Und wenn ich jetzt nur eine unitemporale Historisierung habe, dann erkennt das System, okay, es hat eine Änderung stattgefunden. Und ich kann ja jetzt nicht beurteilen, was war richtig, was war falsch. Sondern du, Claudia, würdest dann sehen, Kontaktdaten vom Dirk im Warehouse angucken. Ah ja, an der E-Mail-Adresse, aber es ist die falsche. Also das ist die, die schon korrigiert wurde. Und das nennt man Late Arriving Data. Das heißt, hier hat die bitemporale Historisierung dann den Vorteil, wenn die falsche E-Mail-Adresse zu spät kommt mit dem, sag ich mal, Erstellungsdatum, also wann ist in der Realität passiert, kann sie fachlich, zeitlich korrekt einsortiert werden. Das heißt, du würdest in deinem Report trotzdem sehen, okay, die falsche war zuerst da und dann ist die korrekte da, auch wenn die im System in der anderen Reihenfolge angekommen sind. Und da merkt ihr auch als Zuhörer jetzt schon, ja, man kriegt schon bei so einem einfachen Beispiel einen Knoten ins Hirn. Was will ich eigentlich damit sagen? Dieser einfache Fall ist schon ein Riesenmehrwert für ein Unternehmen im Sinne der Datenqualität. Weil das kann immer passieren, auch wenn ich die ganze Zeit sage, nee, das passiert definitiv nicht und ich habe es in jedem System erlebt. Egal wie Admins mir beteuert haben, sowas kommt bei uns nicht vor, es kommt vor. Kann so viele verschiedene Gründe haben, es wird passieren. Also das ist einer der Fälle. Ein anderer ist, um jetzt auch nicht zu stark in Banking- oder Finance-Sektor abzutauchen, ein ganz simpler Fall. Stellt euch vor, ihr habt ein Unternehmen, was in mehreren Ländern Waren verkauft, in unterschiedlichen Währungen. Jetzt möchte ich natürlich für meine Bilanz, vielleicht eine Unternehmenswährung in Euro ausweisen. Das heißt, ich muss ja alle Umsätze umrechnen in meine Unternehmenswährung. Mhm. Wieder angenommen, wir geben jetzt hier fleißig die Wechselkurse ein, ne, von Hand. Hoffen wir nicht, dass das so ist, aber nehmen wir es mal an. Und wir haben irgendwo einen Zahlendreher drin für einen Tag. Ne, tagesbasierte Wechselkurse kann natürlich zu Abweichungen führen. Ob ich nachher von US-Dollar in Euro 900 Euro habe, also wenn wir von 1.000 US-Dollar ausgehen, oder ich 1.100 Euro habe, weil ich einen Zahlendreher drin habe, kann in der Bilanz Auswirkungen haben. Und hier sind es eben rückwirkende Fehlerkorrekturen. Aha. Und die müssen sich ja am richtigen Platz in meiner Historie einsortieren, ja, die Fehlerkorrekturen. Und das ist eben nur mit dem bitemporalen Ansatz möglich, weil ich kann dann sagen, bei dem Wechselkurs, du bist gültig in dieser Zeitperiode und der kann irgendwo in der Vergangenheit liegen. Mhm. Ja. Das ist sozusagen ein weiterer Mehrwert, der dem Unternehmen am Ende ein paar Dollar spart, die Qualität nach oben setzt von den... Mhm. Wenn ich sowas erzähle, kommt dann oft, ja... Dafür brauchen wir doch keine bitemporale Historisierung. Ich kann doch einfach den fehlerhaften Kurs rauslöschen und den neuen eintragen an dem Platz. Kann man so machen. Ist nur blöd, wenn nachher Regulatorien kommt oder ich sage mal meine interne Governance und sagt, ja, warum sind in den Berichten andere Werte für diesen Zeitraum wie in den neuen Berichten? Und dann kann ich es nicht mal mehr nachvollziehen, was da passiert ist. Weil in der bitemporalen Historisierung sagen wir nicht, es war etwas komplett falsch und man muss es deswegen entfernen, sondern wir sagen, wir korrigieren das oder überschreiben es sozusagen fiktiv mit dem richtigen Wert. Und die Historie ist immer vorhanden, was zu einem bestimmten Zeitpunkt in unserem Mehrhaus gültig war. Und was dann auch nach außen hin gültig war. Das heißt, und da kommen wir zum DeLorean wieder, ich kann Zeitreisen machen in den Daten. Das kann sein, ich kann von heute schauen, wie meine Realität aussieht. Ich kann aber auch sagen, wie sah denn meine Realität von vor einem Monat aus, indem ich in der technischen Zeitlinie einen Monat zurückreise und sage, was wusste ich denn damals über die Realität? Mhm. Und das kann man auf beiden Zeitachsen machen, kann beliebig kompliziert werden. Aber das sind die spannenden Anwendungsfälle eigentlich. Gerade im Bereich Governance, also oder wenn ich im Regulatorien unterliege, wo ich jede Veränderung nachweisen muss.
Mhm. Lass uns nochmal ein bisschen, weil du gerade sagst, ich kann da über die verschiedenen Zeitstempel agieren. Vielleicht nochmal ganz kurz wenigstens darauf eingehen, was es eigentlich in der Umsetzung bedeutet, weil das ist ja tatsächlich technisch umzusetzen, nämlich eben mit diesen verschiedenen Zeitstempeln. Da möchte ich gerne noch mal ein bisschen kurz von dir hören, wie können wir das dann eigentlich konkret technisch lösen? Also wie sehen die Tabellen aus? Ändert das viel? Ist es immer noch ein Warehouse?
Es ist immer noch ein Warehouse. Es ändert sich eigentlich grundsätzlich nichts an der grundlegenden Tabellenstruktur. Also wir haben eine Spalte, wo wir tracken, wann sind die Daten technisch bei uns im Warehouse gelandet. Die reicht aus, weil wir ja nur fortschreiben. Das heißt, ich kann sozusagen die Zeitperiode aus der einen Spalte ableiten, indem ich immer den Folgedatensatz finde und sage, von da bis da war der Vorgänger gültig. Beim bitemporalen muss ich auf jeden Fall den Anfang und den Endezeitperiode vorhalten. Das heißt, das sind auf jeden Fall zwei zusätzliche Spalten, ja, zum Beladen. Wichtig ist, dass wir hier mit einer offenen, geschlossenen Zeitperiode arbeiten. Das macht die Beladung viel, viel einfacher. Das heißt, mein erster Zeitpunkt ist Teil der Zeitperiode, wohingegen, was in der zweiten Spalte steht, nicht mehr Teil von meiner Zeitperiode ist. Also, ja, ich bin umgezogen, sozusagen, ich habe gewohnt an einer Adresse vom 1. Januar diesen Jahres bis zum 11. September, dann würde in der Zeitperiode stehen 1. Januar bis vor 12. September. Das ist wichtig im Wording. Also der 11. ist noch dabei, der 12. wäre nicht mehr dabei. Und der nächste Datensatz fängt am 12. an. Das heißt, wir haben immer eine in sich geschlossene Zeitlinie, auch ohne Lücken, ohne Überlappungen dazwischen. Das haben wir auch im Buch sehr detailliert beschrieben, warum, weshalb das alles ein bisschen knifflig ist. Aber das löst man einmal ganz zu Beginn und dann hat man da keine Probleme mehr damit. im späteren Verlauf. Deswegen auch, wenn du jetzt fragst, wo und wann löse ich das eigentlich, die Historisierung, dann ist meine Philosophie, so früh wie möglich zu lösen im System, weil die Komplexität muss ich so oder so irgendwann lösen. Und je weiter hinten, also downstream, ich das mache, sei das jetzt im Integration Layer oder nachher im Report im schlimmsten Fall, ja, dann muss ich es öfters machen und es ist fehleranfälliger. Und je früher ich das löse, umso besser. Also das heißt, wir haben jetzt drei Spalten, wo Zeitstempel drinstehen, wobei die zweite auf jeden Fall immer eine in sich geschlossene Zeitperiode ist für den fachlichen Zeitraum. Warum ist das anders wie die technische? Das hat da damit zu tun, wie man bitemporal historisiert. Und für euch Hörer, guckt mal nach, die Allen Relationship, wir können das auch in den Shownotes dann mal verlinken, was das genau ist. Das ist eine Beziehungshierarchie, wie sich Datensätze, Zeitperioden überlappen können. Ja. Und wenn ich jetzt etwas ändere in der bitemporalen Historisierung, dann ist das nicht immer ideal. Die eine Zeitperiode endet, die nächste geht los, dann geht die nächste los. Das ist so der Idealfall, dass alles sich aneinander reiht. Nein, es ist so, dass ich, bleib mal wieder beim Beispiel, ich ziehe um. Ne, ich habe dann angegeben, ja, ich bin am 11. September umgezogen. Am 10. November habe ich das ja gemeldet. Ein paar Tage später fällt mir ein, ach, das war gar nicht so. Ich bin eigentlich ja schon am 9. September umgezogen. Irgendwie habe ich es falsch eingetragen. Also gehe ich wieder hin, sage, ich möchte das bitte korrigieren. So, jetzt haben wir einen neuen Datensatz, der sich da irgendwie einsortieren muss. Was passiert? Der eine wird beendet sozusagen, kommt ein neuer Datensatz, der sagt, okay, habe bis zum 9. September an meiner alten Adresse gewohnt und ab dem 9. September lebe ich an der neuen Adresse. Und das resultiert daraus, dass ich statt einer neuen Version, wie bei der technischen Historisierung, also eine neue Zeile eintrage, ich trage zwei neue Zeilen in mein System ein. Ja, gleiche technische Zeitstempel, aber die Periode für die Fachlichkeit sind zwei neue Zeitstempel, damit meine Zeitlinie, das sind wir wieder beim DeLorean, in sich geschlossen bleibt. Sonst habe ich Sprünge drin oder ich bin an einem Ort zweimal, ja, und das funktioniert nicht. Mhm. Und das macht für viele die Historisierung komplex. Das heißt, wenn ich Daten bitemporal historisiere, habe ich immer in meiner Zieltabelle, je nachdem, wie die fachliche Zeitperiode andere Zeitperioden überlappt, entweder einen neuen Datensatz oder drei neue Datensätze. Das zu implementieren, mache ich am besten einmal in einem Muster und verwende das immer wieder.
Okay, das klingt auf jeden Fall auch nach einem guten Tipp, dass man da nochmal nachlesen kann. Jetzt ist aber uns beiden ja gut bekannt, dass Data-Warehäuser natürlich nicht nur Historisierung schaffen sollen. Das ist eine wichtige Aufgabe. Aber Daten machen nur Sinn, wenn man sie letztendlich auch zur Auswertung bringt. Und wenn irgendwas richtig schwierig ist, wenn man tatsächlich in eine bitemporale Historisierung vielleicht noch nach oben zieht. Es gibt bestimmt Anwendungsfälle, in denen das notwendig ist. Aber im Großteil der Fälle brauchen wir einen bestimmten Datenstand, den wir betrachten wollen. Also vielleicht den, wie es aktuell eben ist, oder in einer besonderen Betrachtung, wo wir sagen, hey, den Datenstand vor einem Jahr, so wollen wir es, dann müssten wir es aber in der Oberfläche abrufbar machen. Das heißt, bei der Auswertung müssten wir eigentlich verkürzen, es sei denn, wir brauchen wirklich die Informationstiefe. Was heißt das letztendlich für die Historisierung und deren Aufbereitung für die Auswertung?
Ja, das ist auch ein Thema, wo ich immer wieder drauf stoße, dass hier, ich sag mal, vielleicht Missverständnisse vorliegen. Ne? Weil ich die Daten bitemporal historisiere, heißt das noch lange nicht, dass ich die auch nach außen zeige, die Historisierung. Weil die Komplexität, die da drin steckt, auch in der Auswertung, ist nicht zu unterschätzen. Ja, da können dann viele Fehler passieren. Und aus meiner Erfahrung raus, die meisten Reports, Dashboards, Anwender, Nutzer der Daten interessiert das alles nicht. Ne? Und deswegen stellt sich auch oft die Frage, warum mache ich das denn eigentlich alles? Aber das haben wir ja gerade schon beantwortet, ne? Datenqualität hochhalten etc. Wie ich gerade gesagt habe, die meisten brauchen es nicht. Die wollen einfach nur sehen, was ist aktuell gültig in meinem System. Ja? Wo wohnt der Dirk? Welche Umsätze sind gemacht? Was ist aktuell im Produkt? Das heißt, Um auf die bitemporalen Daten zuzugreifen, bauen wir ja in der Regel eine dimensionale Schicht ein, also ein Star-Schema, unabhängig davon, welche Methode wir im Core verwenden, sei es Data Vault etc. Was wir tun auf dem Weg in das Star-Schema virtuell oder nochmal Daten neu speichern, ist, dass wir eigentlich über die technische Zeitlinie immer filtern. Das heißt, wir wollen erstmal nur die neuesten Daten, die reingeschrieben wurden, in unser System haben. Und dann schauen wir im Bitemporal nach, was ist aktuell gültig. Das heißt also, hier muss ich mit den Zeitperioden genau den passenden raussuchen. Ja. Ganz für die, die jetzt technisch drin sind, ja, ich suche quasi meinen max-technischen Zeitstempel für einen bestimmten Schlüssel und dann mit dem aktuellen Zeitstempel in der Zeitperiode von meinem fachlichen Zeitlinien nach, welcher Datensatz gültig ist. Und dann kommt immer für einen Schlüssel genau ein Wert zurück und damit bin ich in der sogenannten S-IS-Sicht. Ja, also für mich, Dirk, für den Schlüssel Dirk, kommt dann genau die aktuelle Adresse zurück. Und das also, hängt nach Branche ein bisschen unterschiedlich, wie viel Prozent es jetzt sind, aber sagen wir mal, 95% der Anwendungsfälle brauchen diese Sicht. Ja. Die interessiert keinerlei Historisierung. Ist ja auch verständlich, weil man oft ein Tagesreporting hat, was läuft in meinem Unternehmen gerade und so weiter. Also Reporting, da habe ich am Anfang gesagt, da gibt es andere, die sich da besser auskennen. Aber das ist das, was wir, sag ich mal, in der dimensionalen Schicht in den Star-Schemas zur Verfügung stellen. Der nächste Schritt ist dann eigentlich zu sagen, okay, ich möchte jetzt aber mal die Historie von Dirk sehen. Wo hat er gewohnt? Ich hatte es zu Beginn gesagt, vielleicht eine Auswertung, was hat er an welchen Adressen im Schnitt im Monat bestellt. Und dann macht es natürlich Sinn, jetzt hier die sogenannte SWOS-Sicht in der dimensionalen Modellierung darzustellen oder auch Slowly Changing Dimension Typ 2. Ja, das heißt, wir haben eine fachliche Historisierung und hier ist eben wichtig, dass wir schon bitemporal historisiert haben, weil was nehme ich denn sonst als fachliche Historisierung, wenn ich nur unitemporal historisiert habe? Dann würde ich ja die technische Historisierung verwenden, um zu behaupten, so war das in der Realität. Es kann annähernd stimmen, muss aber nicht. Ja. Und was wir jetzt technisch, also von der Selektion her machen, ist wieder, wir filtern auf technische neuesten Datensätze, aber dann mit der kompletten fachlichen Historie aus dem bitemporalen Teil. Also ein bisschen kniffliger, das zu selektieren. Aber das heißt, für Dirk schaue ich quasi nach, was sind die neuesten technischen Versionen, die gekommen sind, ja, also Historisierung. Und da nehme ich dann alle, um den gesamten fachlichen Zeitraum abzudecken. Ja. Wenn ich dreimal umgezogen bin, bekomme ich drei Datensätze zurück, die eine fachlich komplette Zeitlinie darstellen. Also genau drin steht, wann bin ich immer umgezogen, ohne Lücken dazwischen, im Idealfall. Genau. Und für die wenigen Power-User, die wirklich bitemporal arbeiten können, da kann ich dann auch noch ein bitemporales Star-Schema aufbauen. Das sind aus meiner Erfahrung wirklich Einzelfälle. Und da ist es dann ganz wichtig, von unserer Seite aus die gut zu trainieren, was man damit alles tun kann. Und hier kann ein schöner Anwendungsfall ist, der vielleicht auch eingänglicher ist, wenn man ein Unternehmen umstrukturiert. Dann kann ich damit arbeiten und sagen, okay, wenn ich meine Hierarchien so umstrukturiere, was bedeutet denn das zum Beispiel für einen fiktiven Umsatz im nächsten Jahr? Oder wie hätte mein Umsatz im letzten Jahr mit der aktuellen Struktur ausgesehen im Sinne der Verteilung auf die verschiedenen neu geschaffenen Bereiche? Ja. Wenn ich das jetzt zum Beispiel, also einfach auch eine fiktive Idee, ich möchte meine Umsätze mehr gleich verteilen auf Kostenstellen oder auf Abteilungen, dann kann ich damit experimentieren, was da passiert. Hilft mir natürlich auch für andere Planungsszenarien. Und da ist eine bitemporale Speicherung der Daten extrem wichtig. Jetzt könnte man natürlich immer noch fragen, ja, warum soll ich das alles machen, wenn jetzt 95% das gar nicht brauchen? Interessant wird es eben dann, wenn, jetzt gehen wir doch in den Finanzsektor, wenn die BaFin sagt, warum ist der Report vom Januar so, wie er ist? Das kann ich in den aktuellen Reports nicht mehr nachvollziehen. Und dann kann ich meine komplette Reporting-Schicht oder das Starschema, um das geht, kann ich in der Zeit zurückreißen lassen. Und zwar mit einem simplen Methodik. Also ich muss keine Snapshots mehr abspeichern, ich muss nicht Daten verwalten, sondern ich kann einfach das Filterdatum für mein Starschema statt auf heute auf den 1.1. zurücksetzen. Und damit habe ich, wenn es virtuell ist, sofort meinen Zustand vom 1.1., wie er damals war. Und jeder, der in einem Warehouse mal gearbeitet hat, kennt es, dass irgendjemand dann an Silvester auf sein muss, um die Jahresendstand-Snapshots vom Warehouse zu machen. Dass, falls man das mal wieder braucht hat, das braucht er dann damit nicht mehr. Wenn ihr das als grundlegende Methodik in das Warehouse, in die Datenlösung mit einbaut.
Okay, jetzt hast du auch nochmal einen wichtigen Stakeholder genannt, zum Beispiel die BaFin, die eben reguliert. An dieser Stelle, Dirk, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, mit dir hier so eine kleine Zeitreise zu machen und nochmal zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Ich denke, wir haben zwei Dinge geschafft. Erstens haben wir hoffentlich Lust gemacht auf diesen alten Film, der Zurück in die Zukunft heißt und den ich nur empfehlen kann, der wirklich sehr, sehr cool ist. Und zum anderen hoffentlich Lust auf die Zeitreise in den eigenen Daten und da zumindest genau zu prüfen. Natürlich muss es ein Anwendungsfeld geben, das muss man schon klar sagen. Also man muss sich schon irgendwie vorstellen können, dass man es nutzen kann. Sonst lohnt sich natürlich der Aufwand nicht, aber wenn man es macht, kann man es vielfältig verwenden. Damit sage ich vielen herzlichen Dank, Dirk, und dann hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder auf einer TDWE-Veranstaltung und können uns da zu neuen fachlichen Tiefen begeben. Vielen, vielen Dank an deine.
Ich danke dir, Claudia.
Gute Erklärung.
Hoffe, wir treffen uns bald wieder. Danke.
So ist es, Dirk. Dann sage ich bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Ich bin übrigens Kiki, die KI-generierte Sprecherin des TDWI. Der TDWI e.V. ist die wichtigste Wissensdrehscheibe und das größte Netzwerk zum Thema Data and Analytics in Europa. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge aus dem Data Universe.